Hallo, ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Heute mit mir Development Tour Gewinner und European Tour Debütant Christopher Thoner.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Und wir melden uns auch heute an diesem Freitag wieder zurück mit Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wenn ich wir sage, dann ist das meine Wenigkeit gemeinsam mit Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, guten Tag, hallo in die Runde.
Und in die Runde bedeutet, wir haben noch einen dritten ganz wunderbaren Gast dabei. Und zwar ist das, wie ihr im Intro schon gehört habt, Development Tour Gewinner aus dem letzten Jahr, beziehungsweise Development Tour Event Gewinner aus dem letzten Jahr und in diesem Jahr European Tour Debütant Christopher Thoners. Hallo Christopher.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du heute hier mit dabei bist. Ich habe mir von Kevin sagen lassen, es ist ja nicht das erste Mal, dass du hier bei Checkout bist. Und wir wollen auch gleich direkt reinstarten mit dem Aktuellsten, wie wir das in der letzten Folge schon skizziert haben. Es geht um die UK Open und da warst du in diesem Jahr Teil als einer von 11 Deutschen. Und ich denke, da sollten wir doch direkt mal sprechen und beginnen auch da mit deinem Spiel. In 2-3 Sätzen, ganz grob, wie schaust du auf die UK Open zurück?
Also es war, ich sage mal, eine komplett neue Erfahrung für mich. War super cool, da mal mitspielen zu dürfen. Und ich habe es richtig genossen. Es war eine komplett andere Atmosphäre als zum Beispiel jetzt Development Tour oder auf anderen Turnieren, wo ich je war. Dementsprechend nervös war ich dann auch. Das hat man dann leider auch zumindest bei den Darts auf Doppel gesehen in meinem Spiel.
Ja, du hast gegen Chris Landmann gespielt, das ist jetzt kein Unbekannter.
Richtig.
WDF, WM-Finalist, 1-0 geführt, glaube ich. Dann ging eher wenig und hinten raus bist du nochmal rangekommen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen, ob du danach nochmal so richtig verärgert warst, dass du es nicht noch auf 4-5 hast stellen können oder wie fällt am Ende das Fazit aus von dir?
Ja, also ich sag mal, es hätte meiner Meinung nach schon gar nicht 5-1 stehen dürfen. Ich sag mal, so ein 4-2 oder 3-3 hätte auf jeden Fall das Spiel ein bisschen besser wieder gespiegelt, weil er sich halt zweimal stand ich auf Doppel, hat er einmal 137, 101 ausgemacht. Da holt man dann natürlich Lags, in denen man eigentlich eher weiter hinten war und dann verpasse ich hier und da auch mal zwei Darts auf Doppel. Dann am Ende konnte ich dann halt die Doppel mal treffen, konnte dann vom 5-1 auf 5-3 nochmal wieder rankommen, hab dann Darts zum 5-4 verpasst. Hat mich am Ende natürlich dann auch sehr geärgert, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen war es für das erste Mal UK Open und mit der Nervosität und sowas trotzdem eine Leistung, mit der ich relativ zufrieden bin.
Wenn du die Nervosität ansprichst, wie war das so im Vorfeld? Warst du besonders aufgeregt, weil es jetzt eben auch von der Atmosphäre und der Umgebung was ganz anderes war? Weil an sich, du bist ja zumindest vom Scoring auch von vornherein relativ gut reingekommen und auf die Doppel hattet ihr dann im ersten Leg beide schon ein bisschen Dusel.
Ja, richtig. Ich glaube, ich habe im ersten Leg schon 9 Darts auf Doppel daneben geworfen. Vom Scoring her habe ich mich auch echt ganz gut gefühlt. Aber ich glaube, sobald dann dieser letzte Schritt kam auf die Doppel, die waren jetzt auch nicht weit weg oder so, aber ich sag mal, so viele Doppel zu verpassen, passiert mir jetzt auch eigentlich nicht so oft. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal auf die Nervosität geschoben, weshalb ich dann nicht so gut war.
Im zweiten Leg wirst du von ihm gebreakt, nachdem du zuerst 1-0 in Führung gegangen bist in 13 Darts. Das ist natürlich stark und dann sprichst du es an, Leg 3 und 4, du stehst auf 60 und verpasst dann einmal die 76. Da checkt der 137 und 101 definitiv schon mal richtungsweisend in dem Moment, wo es auch hätte anders stehen können. Und dann macht er das natürlich auch stark, muss man sagen, auf die Doppel. Hast du dir am Ende nochmal deutlich mehr Gedanken gemacht und was ausgerechnet? Also dachtest du dann Richtung Ende des Spiels, dass Landman nochmal packbar ist, dass du nochmal rankommen und das Ding ganz spannend machen kannst? Oder hast du schon auch Richtung Ende gemerkt, dass es wirklich sehr schwer wird gegen ihn, gerade so wie er auch auf die Doppel unterwegs war?
Also so wie er zu dem Moment auf die Doppel unterwegs war, habe ich mir schon, muss ich ehrlich sagen, nichts mehr wirklich ausgemalt, an einen Sieg zu denken. Aber als ich dann das 5-3 zum Beispiel gemacht habe und er dann auch mehrere Matchstarts zu dem Zeitpunkt schon verpasst hatte, ich habe mir dann gedacht, dass ich das jetzt vielleicht ärgern könnte, dass ich da vielleicht jetzt so eine kleine Lücke gefunden hätte, wo ich dann das Spiel doch noch mit drehen könnte. Aber habe es dann leider nicht zu Ende gebracht an einem 9. Leg.
Vielleicht mal abgesehen jetzt von dem Spielverlauf, du hast die Atmosphäre eingangs in deinem Statement schon angesprochen. Das ist ja was Besonderes. Jetzt hast du an AMD, der insgesamt ja 6 Nebenboards gespielt. Es gibt ja diese Stage 2, die nochmal so ein bisschen größer ist neben der Mainstage. Aber du hast jetzt an einem dieser klassischen UK Open Boards gespielt mit der klassischen Atmosphäre, für das das oder für die das Turnier eben berühmt ist. Wie hast du es wahrgenommen mit der Menge hinten dran, mit vielen verschiedenen Spielen nebenan? Also es ist ja irgendwie Floor-Feeling, nur mit enorm vielen Zuschauern, oder?
Also ich fand das richtig cool. Ich fand das richtig cool, wie die Leute da zugeschaut haben und angefeuert haben. Da war jetzt auch nichts Unfaires dabei oder so, dass die dann in den Wurf vom Gegner gerufen haben oder was. Also Chris hatte jetzt ein paar, ich sag mal, Fans. Bei mir haben jetzt auch 2-3 Leute mal geklatscht, wenn ich was Gutes geworfen habe. Ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt gegen einen Engländer spielen würde. Da stehen dann mehr als 5, 6, 7, 8 Leute. Aber ich fand das richtig cool, dass die Leute da zugeschaut haben, geklatscht haben, wenn was Gutes war und auch zwischendurch mal was gerufen haben, so motivationsmäßig, das fand ich schon echt, echt cool.
Wir kennen das von den UK Open auf den Boards 3 bis 8, dass eben nicht nur geklatscht wird bei dem eigenen Spiel, sondern auch noch bei den 5 Spielen, die parallel daneben stattfinden. Hast du davon was wahrgenommen oder hat dich das teilweise irritiert? Weil wir sehen das im Stream immer wieder, dass Spieler dann nochmal absetzen, weil 3 Boards weiter gerade nach einem wichtigen Check da lautstark gejubelt wird von den Zuschauern. Hat dich sowas ein bisschen irritiert? War das ein Faktor oder sagst du, das konntest du eigentlich relativ gut ausblenden und bei deinem Spiel bleiben?
Also tatsächlich war ich sehr, sehr konzentriert in dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die da auf den anderen Boards so laut gejubelt haben, weil ich halt wirklich für mich in meinem Spiel drin war und mich hat da auch gar nichts gestört, irgendwie was bei den Zuschauern gemacht wurde. Es kann natürlich sein, dass sie da mal rumgeschrien haben für die Nebenboards. Kann aber auch sein, dass das gar nicht passiert ist und ich mich deshalb auch nicht gestört gefühlt habe. Also ich war halt in meinem Film drin, sag ich mal.
Jetzt sind die UK Open nicht nur wegen der vielen Boards ein besonderes Turnier, sondern auch was den Austragungsort anbetrifft. Das liegt ja jetzt sehr weit entfernt und wir werden gleich auch noch über deine Anreise sprechen. Vielleicht war die ja auch irgendwie nicht ganz so normal. Es gibt ja diverse Stories von Spielern, die Minehead regelrecht verfluchen. Lass uns aber erstmal über den Austragungsort als solchen sprechen. Wie hast du das wahrgenommen? Also fandest du es cool dort oder eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig?
Also wenn ich da schon einmal gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen eher da zurechtgefunden. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch, weil ich nicht wirklich wusste, okay, zu welchem Eingang muss ich denn jetzt? Wir waren noch am Anfang beim falschen Eingang, wurden dann quasi wieder weggeschickt. Und dann kurz bevor wir schon quasi an der Tür standen, dann war da ein Zettel, hier geht's zur Registrierung. Dann war es halt auch schon zu spät, da wussten wir schon, wo wir hin mussten. Und das war halt ein bisschen, ja, ich glaube, wir sind da 15 Minuten rumgelaufen, 20 Minuten und haben gesucht, wo denn jetzt letztendlich der Eingang ist. Das war ein bisschen doof, aber sobald man dann einmal drin war, fand ich sehr angenehm. Es waren jetzt leider nur 9 Practice Boards für die Nebenboards-Leute. Und dann hatte Stage 1 und Stage 2 hatte nochmal einen separaten Practice-Raum. Fand ich auch ein bisschen wenig. Wir standen da die eigentlich durchgehend mit 3, 4, 5 Leuten an Bord. Das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man sich wirklich lange warm machen will. Und dann, ich sag mal, mit 4 Leuten an Bord wird man jetzt auch nicht wirklich warm. Das dauert dann schon gerne ein bisschen länger.
Ich kann mich noch genau dran erinnern, als ich vor 2 Jahren da war, da waren das genau die gleichen Erfahrungen, die du auch gesagt hast. Ich war ja mit Ricardo da und da haben wir auch erst elendig lang den Eingang gesucht und dann hast du da nur so ein paar Practice-Boards in 2 Reihen übereinander so aufgebaut und kannst dich da kaum warm werfen und es sind irrsinnig viele Spieler damit vor Ort. Ich erinnere mich bei meiner Erfahrung auch noch, wie Kevin das eben schon angeteasert hat, an eine etwas kompliziertere Anreise. Wie sah das bei dir aus? Wie bist du angereist? Wie hat das alles so geklappt? Wie gesagt, Minehead ist ja sehr abgelegen und du hast eben auch schon gesagt, ihr habt den Eingang gesucht. Wer ist denn ihr?
Also ich bin quasi mit dem Auto nach Amsterdam gefahren und dann von da aus sind wir nach Bristol geflogen. Da habe ich mich dann zum Beispiel mit Pascal Ruprecht und Dominik Grüllig getroffen. Sind wir quasi zusammen von Amsterdam nach Bristol geflogen und morgens bin ich dann auch mit Pascal rumgegangen, haben wir noch Bradley Rose auf dem Weg getroffen. Und haben wir quasi zusammen den Eingang gesucht. Pascal kannte sich da ja schon ein bisschen besser aus, weil er schon mal da war. Dann sind wir da quasi zusammen hin.
Und beschreib mal, wie lange hat die Anreise jetzt letztendlich gedauert? Also es ist ja jetzt kein so ganz kurzer Trip gewesen. Erstmal mit dem Auto nach Amsterdam, dann klar ein kurzer Flug, aber von Bristol braucht es dann auch noch ein bisschen oder wie war das?
Also ich glaube, wir sind so gegen 8 Uhr los und sind dann gegen 16 Uhr angekommen. Ich meine, wir mussten 2,5 Stunden nach Amsterdam fahren, dann von da aus nochmal 1,5-2 Stunden warten, bis wir losfliegen. Von da aus noch 1 Stunde fliegen und dann nochmal von da aus 1,5 Stunden mit einem Taxi. Aber gut, das war 16 Uhr englische Zeit. Das heißt, in Deutschland wäre das dann quasi 17 Uhr gewesen. Also waren wir ja 9 Stunden unterwegs, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen.
Ist schon ein bisschen Reisezeit für die Teilnahme bei den UK Open. Du hast gesagt, du hast es trotzdem genossen, vielleicht abschließend zu den UK Open. Was hast du dann nach dem Spiel gemacht? Bist du noch länger in der Players Area dort geblieben? Hast bei bekannten Freunden zugeschaut oder ging es direkt wieder ins Hotel? Und wie bewertest du vielleicht auch noch dieses Gesamtpaket an Erfahrung, auch abseits jetzt vom Spielerischen?
Also tatsächlich bin ich sofort, abgehauen. Weil ich auch ein bisschen stinkig war, dass ich das Spiel verloren habe, weil ich halt eben so viel auf Doppel verpasst habe. Deshalb hat mich das ein bisschen sauer und traurig gemacht. Ich habe dann auch noch natürlich zugeguckt, aber halt vom Fernseher im Hotel. Und ja, genau, das war es quasi.
Und dann ging es am Samstag wieder in die Heimat nach NRW.
Genau, richtig.
Und darüber sprechen wir jetzt auch mal, also nicht über NRW, sondern generell mal über deine Herkunft etc. pp. Du warst ja damals bei mir im Podcast, nachdem du dieses eine Turnier, das war ja das erste der Saison 2023, auf der Development Tour hast für dich entscheiden können im Finale gegen Marvin Kraft. Und wir haben da auch schon mal detailliert über deinen Werdegang gesprochen, über deine Anfänge etc. Da kann man gerne sonst nochmal reinhören, aber das wollen wir jetzt nicht nochmal exakt so wiederholen. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir sagen, was denn so das Wichtigste, was man über dich wissen muss, und dann sprechen wir mal über deinen bisherigen Weg sportlich.
Also das Wichtigste über mich ist, dass ich halt, ich sag mal, mit 11 Jahren angefangen habe, Dart zu spielen. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema so beim Dartspielen, weil man halt angefangen hat. Ich habe, ich glaube, dann auch 3 Jahre später habe ich dann auch mit Zieldart angefangen, im MBDV in der Jugend. Habe ich viele Turniere gemacht, da unter anderem auch 3-mal den Landesmeistertitel gewonnen in Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. Das ist eigentlich so, was jetzt jugendmäßig, dartmäßig das Wichtigste ist.
Apropos darttechnisch und Wichtigste, da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Und zwar sind hier einige Sachen, was du auch gewonnen hast oder wo du dabei warst, schon gefallen. Und da würde mich mal interessieren, welcher Erfolg bedeutet dir persönlich am meisten? Ist es der Sieg auf der Development Tour? Ist es jetzt die European Tour Quali für Kiel? Ist es die UK Open Teilnahme? Oder ist es das Offensichtliche, was wir alle denken, der Sieg bei der MI Dart Good Championship 2023?
Also ich würde das alles jetzt, ich habe jetzt nicht wirklich diesen einen Erfolg für mich, wo der wichtigste ist. Ich würde sagen, dass der Development Tour Sieg und der UK Open Teilnahme, dass ich das so, ich sag mal, als eins meine wichtigsten Erfolge quasi, meine tollsten Erfolge so zusammenfassen kann. Die European Tour Quali würde ich ein bisschen drunter packen, einfach weil es halt so viele Möglichkeiten gibt im Jahr, sich für eine European Tour Event zu qualifizieren. Und zum Beispiel UK Open ist halt viel schwieriger, sich zu qualifizieren als für ein European Tour Event.
Weil es ja auch dann eben diese Gesamtrangliste am Ende ist, ne?
Die Kevin, jetzt fall ihm mal nicht rein. Er wollte gerade zum wichtigsten Punkt kommen.
Ja, und die My Dart Coach Championship hat natürlich am allermeisten Spaß gemacht, ne? Das war natürlich das am coolsten, da zu gewinnen.
Ja, da ist die PayPal-Überweisung noch rechtzeitig angekommen für den
Richtig.
Du hast jetzt viele Sachen angesprochen. Eins, was du nicht erwähnt hast, Super League-Teilnahme, war ja auch ein Meilenstein, sag ich mal. Das hat dich ja dann auch zumindest in die Streams gebracht und so. Und die Leute haben dann natürlich, die jetzt vielleicht nicht so tief drin ist, auch mal deinen Namen registriert. Würdest du sagen, dass das auch nochmal so ein Peak-Moment war, wo es einfach auch nochmal Klick gemacht hat, dass das so der richtige Weg ist, dass du da auch vielleicht noch ein bisschen mehr intensiver reinschaust, so in diese Szene, dass du da noch ein bisschen mehr auch für arbeiten willst, etc. Oder gab es einen anderen Moment, wo du gesagt hast, oh, ja, hier geht richtig was in diesem Sport?
Also weshalb ich wirklich angefangen habe, mehr Dart zu spielen, ist quasi wegen der ersten Super League, weil ich da dann eingeladen wurde und dann auch die Youth World Championship noch spielen durfte und deshalb quasi auch eingeladen wurde, weil dann, ich glaube, Steffen Siepmann nicht spielen konnte, dann war ich quasi der Nachrücker und das hatte mir irgendwie so einen Push gegeben, dass ich halt mehr erreichen möchte im Dart und das hat mir sehr gefallen, dass ich da mitspielen durfte und das war sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Erinnerst du dich noch, wo du warst und was du gemacht hast, als der Anruf von Philipp kam?
Tatsache, das ist echt eine coole Geschichte eigentlich. Also ich war beim NWDV-Turnier in Gevelsberg und habe da gerade Halbfinale gespielt, also Einzugfinale auf der Verliererseite gegen guten Kollegen von mir, gegen Maximilian Zerwinski. Und der lag da gerade 2-0 vorne. Und dann sehe ich auf dem Handy, dass ich halt einen Anruf bekomme und ich habe das über den Tag über schon so verfolgt, ob ich jetzt einen Anruf bekomme oder nicht. Und dann habe ich meiner zu derzeitigen Freundin Alina, habe ich dann mein Handy gegeben, habe gesagt, hier, geh mal bitte dran. Und dann hatte sie mich schon so angelächelt und gesagt, von wegen, ja, dass das halt Philipp ist, wegen der Super League-Qualifikation. Dann habe ich das Spiel tatsächlich noch zum 3-2 gedreht und stand dann noch im Finale vom MWDV-Turnier. Das war eine sehr witzige Geschichte auf jeden Fall.
Das war ja dann auf jeden Fall so diese Hochphase in deiner bisherigen Laufbahn, vor allen Dingen dann auch mit dem Auftakt ins Jahr 23 und dem auch sehr überraschenden Sieg zum damaligen Zeitpunkt auf der stark besetzten Development Tour. Jetzt aktuell machst du eine schwierigere Phase, was das Niveau her durch, würdest du das bestätigen oder wie ist so dein Eindruck von deinem Spiel?
Das würde ich so bestätigen auf jeden Fall. Wobei ich jetzt finde, dass die letzten 2 Wochen schon wieder es besser läuft. Auch im Training läuft es jetzt viel besser. Ich habe auch wieder ein bisschen Spaß beim Darten im Training. Es war jetzt die letzten 2-3 Monate nicht so. Da hatte ich auch nicht wirklich Lust zu spielen, weil es auch einfach, es lief nicht und es hat keinen Spaß gemacht. Und dann will man auch irgendwie nicht mehr. Und dann bin ich trotzdem zu den Turnieren gefahren, habe dann natürlich nicht das gespielt, was ich in der Zeit davor gespielt habe. Aber es kommt langsam wieder auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt wesentlich besser als vor 3 Monaten zum Beispiel.
Was definitiv die Motivation auch immer wieder steigern kann, ist nicht das Spiel alleine, quasi das Einzelspiel, die Einzelkarriere, sondern eben auch der Mannschaftssport. Und da die Sache, spielst du aktuell in einem Verein? Also spielst du aktuell irgendwo in der Bundesliga, zweiten Bundesliga?
Ja, ich spiele in der ersten Liga in NRW beim DC Daytona. Und sind da auch gerade Tabellenführer, ungeschlagen bisher.
Welche Rolle spielt so das Vereinsdaten für dich? Ist das ein wichtiger Teil auch im Training, sag ich mal, um da irgendwie immer so einen Fixpunkt zu haben? Oder wie ist das bei dir aufgestellt, so generell, so auch im gesamten Trainingspensum gesehen, wenn so eine normale Woche ansteht, sag ich mal?
Also ich würde mich immer freuen, wenn ich zu Ligaspielen fahren kann. Aber zum Beispiel Turniere so wie PDC, die ziehe ich dann doch vor. Und wenn ich dann die Chance habe, zum Ligaspiel zu fahren, dann mache ich das auch. Ich bin zum Beispiel jetzt auf der Rückreise von UK Open am Samstag, bin ich sofort vom Flughafen zum Ligaspiel gefahren und danach erst nach Hause, damit ich noch das Ligaspiel mitspielen kann.
Bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr on Detail auf deinen Development-Tour-Triumph, die European-Tour-Quali und deine Super-League-Teilnahmen zu sprechen kommen, habe ich nochmal eine Frage zum aktuellen Thema, zur Development-Tour jetzt vor ein paar Tagen, ein paar Wochen. Und zwar folgendes, das ist jetzt ein bisschen so eine Nebenstory, aber ich habe da irgendwas bei dir in der Insta-Story gesehen gehabt zum Thema 150 Punkte und dreimal über Bull gecheckt. Erzähl doch mal ganz kurz was dazu. Hast du das wirklich gemacht auf der Dev-Tour?
Ja, habe ich tatsächlich gespielt. Ja, ich glaube, das war im vierten Turnier gegen Juri Brauer. Da lag ich 1-0 vorne und dann hatte ich 150 Rest im zweiten Leg. Also der eigentliche Gedanke war 50, 60 und dann Tops. Und dann habe ich den ersten ins Old Bull geworfen. Und der war aber so perfekt, mittig und nach oben. Die Chance konnte ich mir nicht nehmen lassen, den Marker zu benutzen oder versuchen zu benutzen. Und dann ging der zweite und der dritte auch noch rein. Das war ja sehr witzig. Zu dem Zeitpunkt haben echt viele Leute auch zugeschaut. Das war, da musste ich auch erstmal so eine Minute mich wieder runterfahren, weil das schon irgendwie, weiß ich nicht, das war sehr, sehr cooles Gefühl auf jeden Fall.
Dimitri Vandenberg-like, erstmal eine Minute hingestellt.
Ja, genau. Ja, ich musste echt lachen. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen irgendwie. Da war die Konzentration auch kurz weg.
Also wir sprechen hier mit dem deutschen Dimi, Christopher Tondas.
Ja.
In dem Fall. Wir haben jetzt die Super League ja schon lang und breit thematisiert. Jetzt ist die Next Gen, die neue Turnierserie, ja entscheidend dafür, wer es neu oder in dem Fall bei dir zurück in die Super League schafft. Würdest du, bevor wir jetzt mal über die Next Gen, über die bisherigen 4 Turniere sprechen und beim ersten Wochenende warst du ja auch dabei, würdest du sagen, dass das jetzt so das klare Ziel ist für den Rest in diesem Jahr?
Also für mich persönlich jetzt das Ziel?
Genau,
oder?
Für dich persönlich.
Ja, also ich spiele die Next Gen auf jeden Fall hauptsächlich dafür, wieder bei der Super League dabei zu sein. natürlich jetzt Preisgeld und ich glaube, es gibt auch Q-School-Teilnahmen, gibt es da auch, aber das ist für mich persönlich eher so die Nebensache, sondern hauptsächlich halt für die Super League Quali spiele ich damit.
Es gibt auch noch Startgeld für Development Tour und European Tour Qualifikationen, glaube ich, bezahlt. Das nur dazu angemerkt, wenn jetzt gerade Cut-Off wäre, auch wenn du nur ein Wochenende gespielt hast, wärst du tatsächlich in der Super League dabei und zwar über die Jugendrangliste, wo du aktuell auf Platz 3 stehst.
Echt? Trotz, dass ich Platz 30 in der kompletten Rangliste bin?
Ja. Da haben wir Kevin und ich eben vor der Aufnahme nochmal einen Blick drauf geworfen. Es gibt ja eine separate Rangliste für die unter 24-Jährigen, also quasi die nächste Generation. Und angeführt wird diese, das ist auf DartConnect verfügbar, steht dabei, ist noch in der Beta, der Ranking-Table auf DartConnect. Und angeführt wird die Jugendrangliste von Leon Weber, gefolgt von Jorik Hofkins. Und dann auf Platz 3 Christopher Tonders und auf Platz 4, für dich vielleicht auch noch ganz interessant, Jan Schmidt. Also wenn jetzt Cut-Off wäre, okay, wäre es mit Jan zusammen in der Super League.
Nicht schlecht, das wäre lustig.
Und das, wie du richtigerweise ansprichst, ohne überhaupt jetzt das Eisenstadt-Wochenende mitgenommen zu haben, vielleicht dazu würde uns interessieren, hast du vielleicht mal kurzfristig in deiner Planung drüber nachgedacht, doch vielleicht schon für, keine Ahnung, Freitagabend oder Samstag früh noch einen Flug nach Wien zu buchen, nach den UK Open?
Ich habe sogar nachgeschaut, Tatsache gebe ich zu, aber ich habe leider keinen Flughafen bei mir in der Nähe gehabt in England, der direkt nach Wien fliegt. Und ich mag das jetzt nicht irgendwie, so einen Flug zu nehmen und dann von da aus nochmal zu fliegen. Ich bin eher einer, der dann lieber 2 Stunden länger mit dem Auto fährt, aber dafür einen Direktflug hat. Ich mal Angst habe, dass dann das Gepäck nicht mitkommt. Und dann habe ich mir dann am Ende doch gesagt, dass es auch irgendwie ein bisschen zu stressig wäre. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich lieber dieses Wochenende ausfallen, spiele dafür jedes andere Next-Gen-Wochenende und bin dann da voll dabei.
Das Next-Gen-Wochenende in Eisenstadt wurde ja im Modus Double-In, Double-Out gespielt. Ist das generell etwas, wo du gesagt hattest, da hätte ich mich drauf gefreut, da hätte ich Interesse dran gehabt, da wäre ich vielleicht doch gut drin gewesen? Oder ist das was, wo du sagst, ja, weiß ich jetzt nicht so?
Ja, mega. Also ich würde mich da mega drüber freuen, das zu spielen. Ich habe das mal im Plettenberg, bei der Double Trophy habe ich das mal gespielt. Das war sehr, sehr witzig und ich glaube, ich bin da auch echt einer, der das ganz gut kann eigentlich mit dem Double-In.
In der sauerländischen Weltstadt Plettenberg, richtig?
Richtig.
Ja, kenne ich auch. Also, sprechen wir über die Next Gen und deine eigene Leistung in Hildesheim jetzt erstmal noch, weil da hast du ja mitgemacht und hast dich dadurch jetzt eben trotzdem mit der Leistung auf Rang 3 in der Jugendrangliste gehalten, der Next Gen, ohne dass du in Eisenstadt dabei warst. Mhm. Wie fällt so dein Fazit zum persönlichen Next Gen-Auftakt aus? Jetzt auch mit ein paar Wochen Abstand natürlich.
Ja, also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, da sieht man auf jeden Fall, wo meine Leistungskurve ist. Also ich glaube, ich hatte am zweiten Tag in der Gruppenphase irgendwie nur 60 gespielt oder sogar unter 60, weil ich da halt überhaupt nicht warm war. Und dann, sobald die irgendwie K.O.-Phase losging, da habe ich dann auch angefangen, über 80 zu spielen. So, das ist irgendwie, weiß nicht, ob man da irgendwie den gewissen Druck auch braucht in dem Spiel dann, damit man auch das Top-Niveau spielt, weil ich sag mal, Gruppenphase ist, du musst irgendwie durchkommen. So, es ist ja egal, wie du spielst und dann K.O.-Phase ist, wenn du jetzt verlierst, dann bist du raus. So, und das ist immer so ein Gedankengang, der mich dann irgendwie in der K.O.-Phase ein bisschen besser macht, muss ich sagen.
Wenn du jetzt auf das erste Wochenende schaust, abseits deiner eigenen Leistung, wie ordnest du die ganze Organisation, vielleicht auch die ganze Turnierserie ein? Ist das was, wo du sagst, das ist sehr gut und sinnvoll, das ist auch gut umgesetzt? Wir haben das jetzt gesehen, du hast es auch bestimmt auch mitbekommen, dass die PDC Europe auch relativ variabel auf die Kritik, die es gab hinsichtlich des Spielmoduses, reagiert hat. Also sprich Anhebung von Best of Five in der Anfangsphase direkt auf Best of Seven in der K.O.-Phase. Also ist das was, wo du sagst, diese ganze Turnierserie ist gut, wo du sagst, ja, passt?
Ja, also ich habe denen auch gesagt, ich fand das richtig gut, alles wieder. Ich hatte jetzt nichts zu meckern, außer halt Best of Five. Es war wirklich ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen doof gemacht, aber jetzt nichts, wo man sich jetzt super beschweren müsste. So, ich sag mal, alles andere war wirklich super. Bordanlage war gut, die Organisation war gut, also es war wirklich alles super, also gab es überhaupt nichts, was ich jetzt zu beanstanden hätte.
Also Hildesheim war persönlich ein guter Auftakt aus deiner Sicht, was jetzt die Organisation vor allen Dingen betrifft. Und ja, ich fasse auch ansonsten zusammen, ist ja auch eine spannende Erkenntnis, dass du unter Druck dann offenbar paar Punkte mehr rauszaubern kannst aus deinem Spiel. Und das ist ja sicherlich jetzt auch in diesem Sport nicht ganz hinderlich, weil Gruppenphasen, muss man auch sagen, gibt es so selten wie Double-in-Double-out-Turniere auf PDC-Niveau. Ne? Also von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
Kommen wir nun zu der Next Gen in Eisenstadt, die wir in der letzten Folge aufgrund der Ausführlichkeit der UK Open ausgespart haben, wo du nicht mit dabei warst, wir aber trotzdem ein bisschen jetzt aus Berichterstatter-Sicht drüber sprechen wollen. Und erst einmal, bevor wir zu den sportlichen Ergebnissen kommen, müssen wir so ein bisschen was hier vorwegschieben. Und das ist das, das können wir jetzt hier nicht so groß hinstellen, aber wir haben uns sagen lassen von diversen Spielern, jetzt nicht nur Leute aus dem Team My Dart Coach, dass die Bedingungen vor Ort irgendwie nicht ganz so optimal waren, platztechnisch und ja, von Lautstärke und so weiter und so fort, dass ja, das wohl ein bisschen schwieriger war oder nicht ganz so professionell, wie wir das beide in Hildesheim wahrgenommen haben. Aber ich würde sagen, das auch soweit dazu in zwei Sätzen behandelt, einmal erwähnt. Kommen wir zu dem Sportlichen, das Event 3 und 4. Diese beiden haben stattgefunden. Das erste Event, das dritte, wird von Kai Gotthardt im Finale gegen David Schlichting gewonnen. David Schlichting, die ersten beiden Events ja ausgelassen, definitiv da ja einen guten Start auf der Next Gen hingelegt, oder?
Richtig, also ich habe mir die Spiele auch angeschaut. Es war oft auch sehr, sehr knapp bei ihm, aber da merkt man halt auch einfach, was für ein guter Spieler er ist, dass er diese knappen Spiele, sag ich mal so, hinten heraus dann doch noch gewinnt. Und ja, ich finde, sowas ist halt immer ein Indikator für gute Spieler, die knappen Spiele dann immer durchzubringen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ansonsten hatten wir mit Kevin Knopf einen Mann im Halbfinale von Turnier Nummer 1, der ja auch vor Corona, es müsste glaube ich 19 oder 18 gewesen sein, sogar schon auf der European Tour war. Also das sind ja dann auch irgendwie Namen, die da dann wieder auftauchen, die auch zeigen, dass da schon eine Menge an Spielern wirklich in Frage kommt, wahrscheinlich auch für den oder die Plätze dann in der Super League. Oder wie schätzt du das ein, die Leistungsdichte in dieser Turnierserie?
Ja, so Leistungsdichte ist auf jeden Fall da und ich sag mal, jeder kann da mal gegen jeden gewinnen. Und ob das jetzt der oder der für die Super League hundertprozentig wird, das kann man einfach nicht sagen, weil es halt einfach viel zu viele gute Leute gibt und jeder kann da 80 spielen und mit 80 verlieren oder mit 85 rausfliegen. So, es ist wirklich mittlerweile so gut geworden, dass du auch mit einem guten Spiel verlieren kannst.
Es wird ja ab und an mal irgendwie wieder so gesagt, es gibt Spieler, denen liegt das in diesem Modus Double-in, Double-out mehr als anderen, also die sind da quasi besser unterwegs. Ich finde, das hat sich an diesem Wochenende nicht so unbedingt bewahrheitet, weil wenn ich mir die Spieler anschaue, die immer wieder unter den letzten 8, letzten 4 oder letzten 2 unterwegs sind, das sind schon die Namen, die wir sonst auch, ich sag mal, vom normalen Turniermodus aus kennen. Nur einmal gerade auch der Vollständigkeit halber, ist das meiner Sicht natürlich auch ganz interessant, Patrick Klingelhöfer und Marvin Koch, beide in den Top 16 gestanden, beide ein Achtelfinale gespielt, gehen gegen Kai Gotthardt, den späteren Sieger, und gegen Marcel Gerdon raus, sicherlich auch keine einfachen Auslosungen. Und damit kommen wir dann zu Event Nummer 4, welches gewonnen wurde von dem Österreicher Patrick Tringler gegen Nico Springer im Finale, der zuvor einen Neundarter geworfen hat. Ist das was für dich, was du ja mit, wie sollen wir das sagen, besonderen Props so sehen kannst dafür, dass er es schafft, im Modus Double-in, Double-out einen Neundarter zu spielen?
Ja, also extrem. Das ist eine extreme Errungenschaft meiner Meinung nach, einen Double-in, Double-out einen Neundarter zu werfen. Und da habe ich auch größten Respekt vor. Ich meine, man hat es nicht umsonst bei der PDC kaum gesehen, dass mal Neundarter bei Double-in, Double-out geworfen wurden.
Ich glaube, er müsste der Vierte sein, wenn ich mich nicht vertue.
Hätte ich jetzt auch gesagt, entweder der Vierte oder der Fünfte. Finde ich einfach extrem stark, dass sowas hier bei der Next Gen passiert.
Also ich glaube, jetzt ist es wieder ein gefährliches Halbwissen. Ich glaube, es müssten Brandon Dolan, James Wade, Robert Thornton und Nico Springer sein. Kevin, hast du ad hoc noch einen weiteren, den du aus dem Köcher zaubern kannst?
Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, Nico Springer ist jetzt der deutsche Brandon Dolan quasi.
Mhm.
Der sich dadurch natürlich auch unsterblich gemacht hat. Also Brandon Dolan damals, History Maker, das ist natürlich legendär gewesen. Und ansonsten, also bis auf die drei fällt mir da kein weiterer ein.
Was mir noch aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand, war Patrick Tringler. Der gewinnt nämlich sein Spiel im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale und im Finale, jeweils im Decider. Also immer enge Spiele gehabt, da aber durchgekämpft. Also das wirklich auch sehr ordentlich gemacht, ist bereits der zweite Sieg innerhalb von 4 Turnieren in dieser Saison. Also er spielt das da richtig, richtig gut. Christopher, es sind Decider was, wo du sagst, da bist du besonders stark, wo du auch selber immer punkten kannst?
Bei mir persönlich jetzt denke ich schon. Also ich bin sehr, meiner Meinung nach sehr gut, wenn ich Decider spielen muss, weil ich da einfach maximalen Druck verspüre und das irgendwie immer für mich nutzen kann. Wenn ich jetzt ein Spiel habe, was ich von vorne durchspiele, dann spiele ich auch gerne mal viel schlechter, als wenn es jetzt ein knappes, gutes Spiel ist.
Patrick Klingelhöfer geht in den Top 16 gegen Nico Springer raus, der später ins Finale kommt und mit seinem Wahnsinnstag ja da auch noch den Neuner gespielt hat. Marvin Koch in den Top 32 gegen Yasar Güner. Beide verlieren im Decider, da sind wir wieder beim Thema. Die Rangliste sieht aktuell wie folgt aus. Patrick Tringler, Kai Gotthard, Sascha Stuhlemmer, Marcel Gerdon, Dragutin Horvat, Nico Springer und Patrick Klingelhöfer. Und weiter geht es dann erst Mitte Juni in Hildesheim. Also Next-Gen-technisch gibt es jetzt wirklich eine relativ lange Pause, muss man sagen. Wir haben das angesprochen, du bist aktuell dort auf Platz 30, aber auch abseits von der Next Gen. Wie sehen jetzt bei dir die nächsten Wochen und Monate spieltechnisch aus? Was steht auf dem Programm?
Also die Challenge Tour zum Beispiel, die werde ich nicht spielen, weil ich habe das erste Wochenende gespielt, habe da leider gar kein Preisgeld geholt. Und es macht für mich jetzt auch nicht wirklich mehr Sinn, da noch weiter zu spielen, weil für mich halt das Hauptziel der Challenge Tour war, vielleicht mal für die Proto nachzurücken. Und das jetzt schon so halb unmöglich ist, wenn du im ersten Wochenende gar kein Preisgeld holst. Deshalb werde ich mich jetzt eher auf die Development Tour konzentrieren, auf die Next Gen Tour. Und wenn mein Wochenende frei ist, mal schauen, ob man irgendwo anders Turniere findet.
Die Challenge Tour gastiert ja auch in Deutschland am nächsten Wochenende in Hildesheim, also in der nächsten Woche vom 15. bis 17. März. Du sprichst den ersten Block an, bei dem du mitgemacht hast in England. Warum lief es nicht, deiner Einschätzung nach?
Also ich denke mal, ich war noch enttäuscht von der Q-School, weil ich da echt nicht gut gespielt habe. Und das war noch die Zeit, wo ich halt noch so unzufrieden mit mir war und einfach unglücklich beim Spielen. Und ich denke auch, dass es daran dann auch gelegen hat, dass ich nicht Spaß hatte beim Spielen, einfach mich nicht gut gefühlt habe und dann die Enttäuschung von der Q-School auch noch mit reingenommen habe in die nächste Challenge-Tour.
Hast du irgendwas denn verändert im Training, irgendwas umgestellt? Wo hast du dir deine Motivation wieder hergeholt? Weil die kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts, dass man sagt, jetzt habe ich eine Zeit lang keinen Bock und dann auf einmal ist es wieder da. Hast du irgendwas gemacht oder vielleicht in deiner Herangehensweise verändert?
Ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Wochen ein bisschen mehr trainiert als vorher. Einfach mit, haben wir hier zu Hause, ich hatte ja nie einen Oki von meinem Board. Ich habe immer quasi eine Linie gemacht und jetzt mit dem Oki habe ich auch einfach ein besseres Gefühl. Wenn ich meinen Fuß, ich sag mal in Anführungsstrichen, ans Oki haue und mich dann hinstelle, stehe ich immer gleich. Und mit der Linie hatte ich immer das Gefühl, dass ich mal so stehe, irgendwie kein Halt hatte auf dem Boden. Und ich denke auch, dass das einen großen Unterschied gemacht hat dann letztendlich beim Training, weil ich auch sofort besser gespielt habe dann.
Ja. Dann würde ich sagen, um diese Folge abzuschließen, sprechen wir noch einmal über deine nächsten großen Ziele. Du hast gesagt, über die Next Gen in die Super League kommen, aber vielleicht auch ein bisschen langfristig gedacht auf die nächsten 1, 2, vielleicht 3 Jahre. Was sind deine Ziele langfristig im Dartsport, wo du hin willst?
Also langfristig ist auf jeden Fall die Tourkarte mein großes Ziel. Ich würde schon gerne in den Profi-Circuit mit reingehen. Aber ich denke mal, bevor das passiert, muss ich auch erstmal noch besser werden. Und das ist erstmal so das erste Ziel, einfach mich zu verbessern. Vielleicht nicht mehr nur mit der 8 vorne gute Turniere spielen, sondern vielleicht auch mal mit der 9 vorne im Average, dass man vielleicht auch öfter mal über 90 spielt und einfach konstanter werden. Ich habe so oft Spiele dabei, wo ich 2, 3 gute Legs spiele und dann, ich sag mal, komplett einknicke und einen lecklang 45, 45, 43 werfe. Das ist immer, kann man sich halt nicht erlauben, wenn man wirklich Profi werden möchte.
Kannst du konkret sagen, was bist du bereit, dafür auch zu investieren in diesen Traum, irgendwann Profi zu werden, also das langfristige Ziel? Was bist du bereit, dafür auch vielleicht kurzfristig zu geben, dass du dich weiter verbesserst, um diesem langfristigen Ziel nachzugehen?
Also ich werde dieses komplette Jahr jetzt nutzen, um mich quasi zu verbessern und darauf vorzubereiten, Profi zu werden. Und werde halt meine, ich sag mal, Freizeit auch ein bisschen dafür opfern und halt mehr trainieren, anstatt irgendwie rauszugehen oder Sonstiges zu tun. So, das würde ich auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit machen, weil es ist für mich halt jetzt nicht mehr nur ein Traum, sage ich mal, sondern ich habe jetzt gerade auch durch die UK Open habe ich halt gemerkt, wie das ist, bei den großen Leuten mitzuspielen, und würde das gerne auch öfter machen. Deshalb dann werde ich auch meine Zeit mehr dafür opfern.
Dann würde ich sagen, setzen wir an dieser Stelle mal einen Haken und bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und Teilnahme hier am Podcast. War auf jeden Fall interessant, und ich denke mal, für die Zuhörer da draußen ist es okay, dass diese Folge hier ein ganz bisschen kürzer ist als gewohnt, denn die Mittwochsfolge zu den UK Open war dafür ja umso länger und umso gefüllter. Das heißt, ihr kommt hier schon mit den beiden Folgen gemeinsam wieder auf euer gewohntes Wochenpensum an Darts-Content. Ja, wie gesagt, Christopher, vielen Dank dir, dass du hier mit dabei warst. Und ich würde sagen, dann hören wir uns demnächst wieder.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ja, danke auch von meiner Seite und danke euch da draußen fürs Zuhören. Das war Christopher Tondas. Und in der nächsten Woche sprechen wir erstmal am Mittwoch natürlich über den Start bei der European Tour in Belgien in Wietze. Und für Freitag planen wir natürlich dann auch schon wieder den nächsten Gast ein. Dazu gibt es später dann weitere Informationen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.